Gastro, die Podcast-Brudi. Podcast-Brudi.
Als ich angefangen habe, habe ich zum Beispiel gar nicht mir so große Gedanken gemacht über langfristige Ziele. Ich wollte einfach Erfahrung sammeln und war super experimentell unterwegs. Und das war halt total Trial and Error-mäßig. Und so war es halt auch. Ich habe super viel gelernt, indem ich in Situationen gekommen bin, in denen ich nicht mehr sein wollte.
Podcast Brudi.
Samuel Weifenbach ist Betreiber des Clubs Dowhouse und Geschäftsführer der Eventagentur Überraum. Er macht ein Café aus einer Apotheke, einen Flohmarkt aus einer Lagerhalle oder einen Club aus einem Büro. Aber was treibt ihn an und wie hat sein Weg ins Unternehmertum begonnen? In Podcast Brudi Nummer 34 sprechen wir darüber, wie die Frankfurter Behörden ticken, wie sich die Dauernutzung eines Ladens von einem Pop-up-Betrieb unterscheidet und wie er kreative Leidenschaft und geschäftsmännische Vernunft in Einklang bringt.
Podcast Brudi.
Herzlich willkommen zu Podcast Brudi Nummer 34. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen, Samuel Weifenbach. Hallihallo.
Hi Joscha, vielen Dank für die Einladung.
Wie geht's dir?
Gut. Jetzt sozusagen Ende der Woche und ich freue mich, war eine produktive, spannende Woche. Wahrscheinlich bekomme ich neue Teammitglieder. Gibt gerade viel zu tun auf unterschiedlichen Projekten und unterschiedlichen Bereichen. Und die Aussicht auf Leute, die mich, also auf mehr Leute, die mich unterstützen, ist wie gerade so ein Licht am Ende des Tunnels. Da freue ich mich sehr drauf.
Sehr schön. Ja. Ich habe dich als allererstes über das Dowhouse auf dem Schirm bekommen. Bin dann in die Recherche gegangen und habe festgestellt, da hängt noch eine ganze Agentur dahinter. Überraum nennt die sich. Werden wir auf beides gleich zu sprechen kommen. Aber am Anfang würde ich gerne ein bisschen allgemeiner ins Gespräch einsteigen. Du hast im Vorgespräch schon gesagt, du bist jetzt nicht der typische Hip-Hop-Head, aber trotzdem würde mich interessieren, was für Assoziationen in deinem Kopf hochkommen, wenn ich dich frage, was bedeutet Hip-Hop-Kultur für dich oder was ist Hip-Hop, was verstehst du darunter, was hat das für eine Bedeutung für dich?
Zum einen ist es die Musik, mit der ich groß geworden bin und mit der ich mich identifiziert habe in einer Phase meines Lebens, in der Musik eine sehr große Rolle gespielt hat. Also es ist das erste Mal, dass Musik quasi ein Teil meines Alltags war mit Hip-Hop und auch dem frühen Deutschrap. Und deswegen war es zwar eine sehr, diese identitätsprägende Zeit zwischen vielleicht 15 und 20, in der mich Hip-Hop als Musik und Kultur begleitet hat. Und dann gab es aber auch einen Bruch und eine Phase, in der Musik einfach generell nicht mehr so einen großen Stellenwert in meinem Leben gespielt hat. Und als Veranstalter war mein Schwerpunkt dann in der elektronischen Musik am Anfang und bin dann aber wieder quasi zu meinen Wurzeln zurückgekommen mit dem Dowhouse als Betreiber einer festen Location. Und es ist wie so eine Reise, ne? durch verschiedene musikalische Bereiche. Und was mir heute am Dowhouse so wichtig ist, als Teil dieser Community, ist einfach zu sehen und zu erfahren, wie lebendig dieser kleine Teil der Subkultur ist. Es sind irgendwie nicht so viele Player in dem Bereich, unabhängig davon, ob man jetzt auf Frankfurt, Rhein-Main oder Deutschland schaut. Und da ist aber wahnsinnig viel Bewegung und es kommen auch immer wieder neue Leute dazu. Aber es ist gefühlt einfach irgendwie eine Community, die überschaubar ist. Und das finde ich eigentlich sehr schön, da einen Beitrag zu leisten, mit meinem Team gemeinsam das am Laufen zu halten, am Leben zu halten und sowohl junge, aufstrebende Künstler mal da zu haben, als auch vielleicht alte Hasen aus dem DJ- und Musikgeschäft. Das ist ein ganz schönes Spektrum, was man in der Größe von Club und Location machen kann. Es ist irgendwie groß genug, um auch mal einen Headliner zu haben als Ausnahme und definitiv einen Laden für die lokale und regionale Szene.
Geil, ja, ich habe da auch schon schöne Partynächte verbracht im Dohaus und mir hat es gefehlt. Ich bin früher nicht gerne auf Hip-Hop-Partys gegangen, weil da irgendwie immer nur Still Dre lief und halt so hängen gebliebener 90s-Hip-Hop in Anführungsstrichen. Ich mich aber auch schon immer irgendwie für die aktuelle Musik und die Entwicklung interessiert habe. Und da kam das Dohaus zu einer Zeit, wo ich so wirklich danach gecraved habe. So in meiner Wahrnehmung war das dann auch ein Laden, der mit als einer der ersten überhaupt Trap-Partys gemacht hat. Und das war ja genau der Nerv der Zeit. Und ja, dann hat man dann auch das erste Mal irgendwie die Moshpits in Clubs auf Hip-Hop-Songs erlebt, was man davor nur vor Rock-Konzerten kannte. Danke dafür einfach mal. Was mich noch interessieren würde, du hast gemeint, im Alltag hat das eine große Rolle gespielt. Hast du das, war das primär als Konsument oder
ja, als Konsument
auf Konzerte gegangen oder auf Partys? Wie hat sich das irgendwie, hast du eine Gang, war das eine Gruppe, war das einfach allgemeines Musikkulturgut, was sowieso jeder gehört hat? Wie sah das aus?
Ich muss gerade darüber nachdenken. Also es war auf vielen Ebenen. Ich war in der Phase auch nur auf Partys, wo Hip-Hop lief.
Mhm.
Und das ging so lange, dass also einige der Hörer werden vielleicht auch noch das Unity kennen. Und da war ich irgendwie Stammgast und war irgendwie Julian Smith vergöttert hinterm DJ-Pult. Oder einige Jahre davor Jory von den Massiven Tönen, wo ich dann die Gelegenheit hatte, ihn zu buchen, was natürlich grandios war, wenn man irgendwie Leute aus seiner Kindheit, denen man an den Lippen gegangen ist, dann irgendwie zum Essen einladen und buchen kann. Das sind schöne Erfahrungen. Und heute sind wir irgendwie Buddies und schreiben uns und reden auch irgendwie über Gott und die Welt und nicht nur über Musik und Geschäft und DJ-Gigs. Das ist eigentlich eine ganz, das ist auf jeden Fall ein Teil, der sehr schön ist von dem, was ich mache.
Geil. Kannst du mir so ein bisschen was von der Geschichte des Dohaus erzählen? Also ich habe, wenn ich mich richtig informiert habe, dass das seit 2014 irgendwie von dir betrieben wird. Ist das der korrekte Begriff?
Ja, genau so kann man sagen. Also ich pachte das und betreibe es. Und
wie kam es dazu, dass du das gemacht hast? Warum das Dohaus? Warum nichts anderes?
Ja, also die Location heißt ja eigentlich Goschelschwenker und hat eine eigene, ganz eigene Geschichte.
Wie heißt?
Goschelschwenker, steht auch noch draußen dran. Das war eine legendäre Musikkneipe in den 70ern und 80ern, die dann aber vor unserer Anmietung bestimmt 12 Jahre leer stand.
Mhm.
Und dass es leer stand, hängt damit zusammen, dass die GIs nach der Wende immer mehr abgezogen wurden, nach dem Mauerfall. Das heißt, es gab einfach weniger Bedarf für so eine große Anzahl an stationierten amerikanischen Soldaten. Und früher war Altsachsenhausen nicht das, was heute ist, so eine Mischung aus, es ist ja so eine ganz skurrile Mischung aus Shisha-Bars, Ballermann, aber dann auch irgendwie vereinzelt irgendwelchen, sag ich jetzt mal, cooleren Konzepten aus meiner Sicht. Und früher war das tatsächlich auch musikalisch cool. Es gab viel mehr Live-Musik, viel mehr Konzerte und die GIs waren da auch eine treibende Kraft. Die haben einfach, weil es viele von ihnen gab, die am Wochenende auch ausgehen und feiern wollten, Musik hören wollten, haben sie eine Nachfrage, durch ihre Nachfrage auch einen Einfluss gehabt auf das Angebot. Das heißt, es gab ein vielfältiges musikalisches Angebot. Und es gab auch eine Phase, in der Altsachsenhausen auch cool war. Also cooler als heute, würde ich sagen. Und diese Phase habe ich nicht wirklich miterlebt. Das ist, also da, das ist für mich auch Geschichtsunterricht, weil ich dann zu jung war. Aber das erzählen mir halt Leute, die in Altsachsenhausen gerne auf Konzerte gegangen sind. Und da gab es irgendwie Abende, wo es vielleicht 10 Konzerte gab.
Wow.
Und das ist völlig undenkbar. Und das Dorfhaus, also der Gorschenschwenker, war so ein Ort, wo früher unterschiedliche Musik lief. Es gab keine richtige Tanzfläche. Also wir haben schon umgebaut und Sachen verändert, haben aber den alten Charme und alten Stil, so gut es eben ging, erhalten, als ob es unter Denkmalschutz stünde, was es aber tatsächlich nicht tut, weil es ein Nachbau von einem Fachwerkhaus ist und kein tatsächliches Fachwerkhaus ist. Damit macht es auch sehr viel leichter in Hinsicht auf Brandschutz und Sicherheit und etc. pp. Und jedenfalls haben da früher gab es auch Abende, wo auf jeder Etage unterschiedliche Musikrichtungen lief, aber es war weniger ein Ort, wo so viel getanzt wurde wie heutzutage, bei uns im zweiten Stock, ne, wo man ja den Fokus auf Tanzen hat. Genau. Also ganz interessante Geschichte, und es war eingebettet eben in ein anderes Altsachsenhausen, das für sein Live-Musikprogramm bekannt war. Früher, ne? Ja. Also in den 70ern und 80ern.
Gut, aber wie kann ich mir das vorstellen? Da ist dann diese Fläche, du hast es irgendwann mal entdeckt, diese Location.
Ja, den Teil der Frage. Ja.
Und wie kommt es dann dazu, dass die ersten Partys, die ersten Veranstaltungen dazu stande kommen? Denkst du dann so, okay, also ich habe gesehen, der erste Vertrag war nur 6 Monate,
ja,
und dann hat sich das irgendwie gut angefühlt oder irgendwas, und dann habt ihr es weitergemacht. Aber hast du dann irgendwie schon für einen Monat jedes Wochenende 2 Partys geplant und hast gesagt, okay, so kann ich mir das vorstellen? Also wie ist das quasi zusammengekommen, dass zu diesem Zeitpunkt Stowhouse los geht's?
Die, meine persönliche Geschichte mit der Location beginnt nicht 2014, sondern 2011. Ich glaube, es war 2011, als ich mir die Location mit einem Geschäftspartner angeschaut habe, mit dem ich früher gemeinsam Rock Market betrieben habe. Wir haben für die Fortführung von Rock Market war eine Art Pop-Up-Club Konzept. Da gab es 3 verschiedene Locations, Rock Market 1 bis 3, und wir haben kontinuierlich nach Locations geguckt, wo man dieses Konzept fortführen kann, und haben uns dann 2011 gegen die Location entschieden, auch wenn sie sehr, sehr schön war, aus verschiedenen Gründen. Und 2014 habe ich dann mit einem neuen Partner, dem Asaf Schwarz, mich dafür entschieden, das zu machen. Das hat wiederum auch andere Gründe gehabt. Also die Zeit war irgendwie reif, und zu dem Zeitpunkt gab es auch schon Anzeichen dafür, dass andere Protagonisten in Altsachsenhausen aktiv werden. Und es ist immer schön, wenn man nicht der Einzige ist, der etwas anders macht. Und wenn man so Mitstreiter hat. Und das Gefühl hat uns eine Sicherheit gegeben, diesen Test zu wagen. Und der war dann also ganz typisch für meine Arbeit am Anfang auch zeitlich begrenzt. Ne? Es fängt irgendwie fast alles immer als Pop-up an, und dann, wenn es gut funktioniert, dann kann man es weitermachen. Und es waren wirklich einfach Tests und ja, Pilotpartys. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie das im ersten halben Jahr war, ob wir da wöchentlich auf hatten. Ich vermute ganz stark nicht. Ich glaube, das war ziemlich unregelmäßig oder vielleicht am Anfang 1-2 Mal im Monat, und hat sich dann erst dazu entwickelt. Und so eine Location hat natürlich auch eine eigene Entwicklung. Als wir angefangen haben, das zu machen, war der Großteil der Gäste irgendwie unser entfernter Bekanntenkreis. Und als wir das dann weitergemacht haben, haben wir festgestellt, dass unser entfernter Bekanntenkreis irgendwann gar nicht mehr regelmäßig ausgeht, weil die älter werden und die Prioritäten sich verschieben. Und dann hat sich aber glücklicherweise für das Dorfhaus eine Zielgruppe gefunden im Laufe der Zeit, die einfach sich mit dem Angebot identifiziert. Und heute ist es Doors und das Publikum, ne, das ist eine wahnsinnige Beziehung, die die Menschen zu dem Haus und der Location haben. Also es kann man eigentlich ganz schwer in Worte fassen, das muss man schon erleben. Wir haben so viele Liebesbotschaften während der Pandemie bekommen. Also müsste man eigentlich mal ausdrucken und aufhängen, wie die Leute, was für Nachrichten wir bekommen haben. Ja, also es war am Anfang auch überhaupt nicht abzusehen. Am Anfang war das einfach eine außergewöhnliche Location und heute ist es ein Ort, der total aufgeladen ist mit positiven Emotionen. Und erst die Woche hat mir jemand gesagt, dass sie ihren Mann im Dohaus kennengelernt hat.
Geil. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich fühle das auf jeden Fall. Und ich hatte auch das Gefühl, es hat so eine Nische gefüllt. Sehr schön. Angenommen, ich möchte unter die Veranstalter gehen und eine Party schmeißen. Wie müsste ich auf dich zugehen? Oder ist das überhaupt eine Option, dass andere Veranstaltungen noch im Dohaus gemacht werden? Also nicht ich jetzt als Joscha oder als Podcast-Brudi, sondern als irgendein Mensch, der gerne irgendeine Veranstaltung bei dir machen möchte im Dohaus. Wie muss er auf dich zugehen? Wie muss er sich anstellen, dass er dich überzeugen kann?
Wir kriegen regelmäßig Anfragen und mein Team und ich sind da auch grundsätzlich offen und aufgeschlossen. Natürlich muss man irgendwie gucken, wenn man jetzt Interesse hat daran, Veranstaltungen zu machen. Vielleicht sollte man schauen, was man anders machen möchte als die anderen. Es gibt irgendwie keine Notwendigkeit, die fünfte Party zu machen mit dem Schwerpunkt Trap. Einfach weil der Teil schon ganz gut abgedeckt ist. Damit will ich nicht sagen, dass kein Trap gespielt werden darf, sondern dass man sich einfach überlegen sollte, wie kann man der Veranstaltung einen eigenen Edge geben. Und das wäre so das Einzige, was ich sagen würde, was wichtig ist, dass man schon ein bisschen kreativ sein muss, auch um die Leute zu überzeugen, das auszuprobieren.
Braucht man irgendwie ein Following oder braucht man Erfahrung, um das machen zu können?
Streng genommen nein. Streng genommen braucht man ein gutes Programm, überzeugendes Konzept und im besten Fall auch schon eine Idee, wie das Artwork sein soll. Es muss irgendwie stimmig sein. Und wenn das eine runde Sache ist, dann spüren das die Leute, die Gäste, die man ansprechen möchte und werden neugierig. Wenn man irgendwie einen Abklatsch von den Dingen macht, die es schon gibt, dann spüren das die Leute auch und sind gelangweilt. Wenn man aber wirklich kreativ ist und sich Mühe gibt, dann kommen auch Gäste.
Sehr schön.
Ja.
Ich meine, die Gäste sind ja irgendwie ein Faktor, irgendwie, der da notwendig ist, damit irgendwie Veranstaltungen passieren. Dann Räume, Orte sind auch ein weiterer wichtiger Faktor. Und bevor wir nochmal zu der Überraumagentur springen, würde mich interessieren, wie so deine Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der Stadt sind. Also die Frage hat so verschiedene Hintergründe. Auf der einen Seite hört man die ganze Zeit steigende Mietpreise, Investitionsbubble und Raummangel. So. Dann die Kreativwirtschaft an sich hat jetzt durch Corona auf jeden Fall nochmal eine richtig fette Schelle bekommen. Was für Erfahrungen hast du gesammelt im Dialog, im Austausch mit der Stadt Frankfurt?
Ja, ganz unterschiedliche und vielschichtige. Als ich mit Partys angefangen habe, war meine Absicht und Hauptmotivation, das Angebot zu verbessern, weil ich selbst gelangweilt war von dem, was es gab. Und warum war ich gelangweilt? Weil ich in anderen Städten gesehen habe, wie viel da machbar ist in, sag ich mal, irgendwelchen Hinterhöfen, leerstehenden Locations. Und ich habe gemerkt, in Frankfurt passiert auf dem Sektor, als ich angefangen habe, relativ wenig. Frankfurt ist natürlich auch eine besondere Situation, weil Raum hier besonders knapp und teuer ist. Und in den Anfängen war es dann eben so, dass ich sehr viel Zeit damit verbracht habe, Eigentümer anzusprechen, die leerstehende Locations haben oder haben könnten, und dann versucht habe, davon zu überzeugen, diese Flächen temporär zur Verfügung zu stellen für kulturelle Zwecke. Das hat mal funktioniert und mal nicht funktioniert. Und wenn man dann eine Location gefunden hat, dann kommt früher oder später die Stadt ins Spiel, weil die Locations, die mich interessiert haben, vorher eine ganz andere Nutzung hatten. Das waren leerstehende Büroflächen, leerstehende Gewerbeflächen, leerstehende Lagerflächen, leerstehende Industrieflächen. Aber es waren keine leerstehenden Gastronomieflächen oder Clubs. Mhm. Stores ist insofern eine Ausnahme, weil es vorher auch schon für Musik genutzt wurde. Das heißt, da war keine Nutzungsänderung erforderlich. Aber normalerweise ist es eben so, dass man dann bei der Bauaufsicht eine Nutzungsänderung beantragen muss. Das ist also ein Bauantrag. Und das ist ziemlich komplex. Je nachdem, wie die Beschaffenheiten von der Location sind, braucht man da ein neues Brandschutzkonzept und muss verschiedene Auflagen erfüllen. Und die Schwierigkeit liegt eben darin, dass die Bearbeitungszeit von so einer Nutzungsänderung, also von der Beantragung bis zur Genehmigung, oft länger dauern würde als die Nutzungszeit im Rahmen der Zwischennutzung. Und das heißt, man hat immer so einen Wettlauf gegen die Zeit, und da kann die Stadt in der Theorie sehr behilflich sein, wenn man Gehör bekommt. Dann können solche Anträge für kulturelle Zwecke auf dem Bearbeitungsstapel weiter oben landen. Und inzwischen gibt es auch auf der Behördenseite eine andere Sensibilität, Wahrnehmung und Wertschätzung für die Arbeit von Leuten wie mir. Es war früher nicht ganz so einfach. Also es ist heute immer noch nicht einfach, weil es generell einfach keine einfachen Themen sind. Aber zumindest ist es so, dass es eine andere Wertschätzung und ein anderes Verständnis gibt. Ja, insofern hat sich schon einiges zum Besseren gewendet, würde ich sagen.
Sehr schön. Das ist doch erfreulich, sowas zu hören. Gibt es auch konkrete Förderungen für deine Projekte, die du beantragen könntest? Oder gab es jetzt irgendwie in der Corona-Zeit irgendwas, wo sie vielleicht irgendwie mal einen Finger ausgestreckt haben oder hätten?
Es gibt auf jeden Fall einige Förderprogramme für kulturelle Einrichtungen. Ich habe jetzt von so Kulturförderprogrammen habe ich nicht Gebrauch gemacht, ich habe auch nichts beantragt. Es gibt zum Beispiel Locations, die einen größeren Fokus haben auf Live, und die konnten von so Kulturförderprogrammen Gebrauch machen. Und wir im Dohaus haben vor allem von den Überbrückungshilfen Gebrauch gemacht. Das sind also diese staatlichen Programme, die genau für diese Unternehmen, Live-Musik-Venues, Gastronomiebetriebe, die vom Lockdown betroffen wurden. Und das hat auch gut geklappt. Also das Ganze lief über den Steuerberater und war sehr aufwendig, aber ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung sprechen, die war positiv.
Sehr schön. Sehr schön. Lass uns mal zur Überraumagentur steppen. Ich habe mir aufgeschrieben, Off-Locations und Events, so als große Klammer. Ich habe jetzt vor ein, zwei Tagen mal deine Stories geguckt, und da hast du irgendwie gepostet, dass ihr eine Moderatorin erfolgreich vermittelt habt, wenn ich das richtig eingeordnet habe. Das heißt, da scheint noch so ein bisschen Künstlervermittlung dazu gekommen zu sein. War das Dohaus ein Projekt, was sich so im Laufe der Entwicklung von der Agentur ergeben hat? Gab es zuerst Überraum? Gab es zuerst das Dohaus? Wie ist da so die Beziehung zwischen den beiden Instanzen, sag ich mal?
Das ist eine gute Frage. Also, und es kommt darauf an, wie man es betrachtet. Der Name Dohaus hat existiert vor dem Namen Überraum.
Mhm.
Das Dohaus gibt es seit 2014 und Überraum vielleicht seit 2018.
Mhm.
Von den Aufgaben, die die Überraum macht, habe ich aber schon einen Teil davon gemacht, vor dem Dohaus. Und ich komme ja aus dieser Location-Ecke. Also wenn ich mich irgendwie mit einem Titel beschreiben müsste, dann würde ich sagen, ich bin irgendwie Off-Location-Guy oder Location-Guy. Und eben nicht nur Location-Scout, der im Auftrag von anderen scoutet, auch das ist passiert, sondern im Schwerpunkt eigentlich eher jemand, der nach Flächen gesucht hat, die man selbst nutzen kann. Und aus dieser Suche heraus, aus dieser kontinuierlichen Suche heraus, habe ich sehr viele Anfragen von anderen bekommen. Also Leuten, die das Gleiche machen wie ich, oder Leuten, die was suchen für einen Film oder für eine Ausstellung, wie damals Annie Leibovitz, die amerikanische Fotografin. Für die haben mein Team und ich die komplette Scouting und Produktion ihrer einzigen deutschen Ausstellung 2016 übernommen. Oder Firmen, die keine Lust haben, immer wieder auf die gleichen Locations, sondern was Besonderes suchen. Und das heißt, diese Art der Tätigkeit, die habe ich schon gemacht, bevor es Überraum gab. Es war mir aber zu sehr an meine Person geknüpft. Es hieß dann irgendwie oft in vielen kreativen Kreisen, ja, ruf doch mal den Samuel an, der kann dir bestimmt helfen. Und das ist zwar irgendwie schmeichelhaft, wenn man seine Nische hat, aber nicht besonders nachhaltig, weil das heißt ja, dass alle Leute davon ausgehen, dass man Anfragen am Telefon beantworten kann, was aber nicht der Realität entspricht. Das heißt, aus dieser Entwicklung heraus ist dann die Idee entstanden, erstmal eine Datenbank zu machen. Und von der Datenbank gab es dann als zweiten Schritt einen Katalog in PDF, der auf Anfrage rausgeschickt wurde. Und aus dem Katalog wurde dann eine Website. Und mit der Website war dann auch klar, dass man sich nicht nur beschränken muss auf die Vermittlung von Locations, sondern dass man ja als jemand, der total viel Produktionserfahrung hat, auch größere Events selbst organisieren und produzieren kann mit dem Team an Freelancern und Subunternehmern und mit dem man zusammenarbeitet und Kreativen, mit dem man zusammenarbeitet. Und so ist dann auch die Künstlervermittlung dazu gekommen. Die Seite ist aus meiner Sicht auch noch gar nicht fertig. Die ist irgendwie in ständiger Entwicklung und der Status, wo sie jetzt ist, der war ungefähr vor der Pandemie so. Und da wird auch noch ganz viel passieren. Also die wird noch ausgeweitet und sehr wahrscheinlich werden wir das Angebot auch auf andere Ballungsgebiete und Städte erweitern und eventuell auch von anderen Städten aus agieren, in Kooperation mit anderen Leuten aus dem Netzwerk. Also da sehe ich total viel Potenzial und freue mich auch auf alles, was da jetzt noch kommt.
Geil. Ich war vor, glaube ich, 2-3 Monaten in einem anderen Frankfurter Podcast zu Gast bei Sigi Spa. Und der Steve, das ist einer der beiden Moderatoren, ehemaliges Mitglied von Rapsoul, der sagt immer, der wird so gerne Location-Scout sein. Der kennt so coole Locations und der will es unbedingt machen. Und die Frage, die sich mir dabei stellt, ist, wie das überhaupt passiert. Also warst du zuerst so neugieriger und hast irgendwie bist du durch Hinterhöfe gezogen und hast gedacht, oh, hier muss was passieren? Oder hast du zuerst die Idee, ich mache eine Party? Also wie ist quasi so dieser Stein ins Rollen gekommen?
Der Stein ist ins Rollen gekommen als allererstes, weil ich mich beschwert habe über das Angebot an Partys und Locations. Und dann war ich irgendwann an einem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, stop complaining. Du kannst ja nicht die ganze Zeit irgendwie, ne, schimpfen und dich beschweren, so wie wir alle damals. Irgendwann kann man sich auch mal die Frage stellen, kann man es eigentlich besser machen? Mhm. Und wenn ja, wie? Und so kam dann die Location-Suche einfach als Versuch, das Problem zu lösen. Und aus dem Versuch, das Problem zu lösen, habe ich dann gemerkt, ne, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, aber es ist auch nicht unmöglich, denn es gibt schon auch immer wieder Menschen in solchen Schlüsselpositionen, die das verstehen, welchen Stellenwert Locations oder die Fügbarkeit von Locations für Kultur hat für die Leute in einer Stadt und welchen Einfluss es hat auf die Lebensqualität von den Menschen, die hier wohnen. Also es gibt ja nichts Langweiligeres als Städte, in denen komplett vorhersehbar ist, was dieses Jahr an Kultur und Programm funktioniert. Das Spannende ist ja das, was man nicht weiß, das Nicht-Vorhersehbare. Irgendwie. Und diese Überraschungsmomente, die gab es halt lange Zeit nicht. Mhm. Und das ist auch immer das, was die Menschen aufregt und begeistert, wenn irgendwas passiert, was eben nicht vorhersehbar war. Und das geht halt nur, wenn man immer wieder sucht und nie aufhört zu suchen. Mhm. Und die Suche ist, die besteht aus verschiedenen Handlungen. Also einmal muss man, ne, viel mit offenem Auge rumfahren, ne, das Netzwerk pflegen, das man hat, und einfach ganz viel probieren, ohne Angst zu scheitern und ohne Angst abgewiesen zu werden.
Erinnerst du dich noch, was so der erste Eintrag in der Datenbank war? Also quasi die erste Location, die du da drin hattest? Oder erinnerst du dich daran, wie du vielleicht das erste... Also bist du irgendwo hingegangen und hast gedacht, oh, das Haus sieht cool aus, der Hinterhof da hinten, kann ich jetzt noch nicht reinschauen, ich klinge mal alle Klingeln durch und vielleicht macht mir jemand auf. Kannst du dich an so ein paar Momente erinnern, die vielleicht auch irgendwie so ja, prägend für dich waren oder so Firsts waren?
Ja, aber das waren echt viele. Also es sind auch inzwischen echt viele Partner-Locations und die Partner-Locations auf der Seite sind natürlich auch jetzt nicht nur Off-Locations und leerstehende Industriedenkmäler, sondern auch einfach Locations, die irgendwas Außergewöhnliches haben. Mhm. Meine allererste Off-Location, die so im Frankfurter Kulturleben eingebettet war, war ja die ehemalige Diamantenbörse. Und die habe ich damals angemietet über einen Kontakt. Ich habe einfach wahnsinnig viel rumtelefoniert und Leute gebeten, mir ein Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Und dann bin ich bei einer Tochter gelandet von Goldman Sachs, die also Tochterfirma, die Immobilien von denen verwalten. Und die hatten die ehemalige Diamantenbörse in ihrem Portfolio. Und da war die Vorstandsetage der Ost-West-Handelsbank stand leer. Und die haben die mir gezeigt, weil die auf die Beschreibung gepasst hat, außergewöhnlich, irgendwie historische Patina, nicht zu klein und leerstehend und zentral. Mhm. Und das war im zweiten Stock in der Stephanstraße, wo dann auch wenige Jahre später Rock Market stattgefunden hat, die erste Location von dieser Reihe. Und da war der Akquiseweg quasi so, dass es am Telefon Kontakt gab. Und da jemand verstanden hat, was ich suche, die haben sie mir gezeigt und das war total schön und beeindruckend. Es war so ein bisschen wie, wenn man im Film ist, weil die Location aus der Zeit gefallen war. Es gab schwere Teppiche, holzvertäfelte Wände. Das Vorstandsbüro hatte eine alte Schiebewand, irgendwie mit so einem ledernen oder kunstledernen Bezug, ne, die sich so aufzieht und so, da konnte man also einen Bereich abtrennen und dahinter gab es ein Waschbecken. Das heißt, man ist davon ausgegangen, dass der Vorstand so lange arbeiten muss, dass er halt sich auch manchmal hinter verschlossener Tür irgendwie frisch machen kann. Das war schon besonders cool. Da gab es auch, weil es eben mal eine, das ist ja die ehemalige Diamantenbörse gewesen, dieses Gebäude, und da gab es dann eben auch so riesige Safes im Keller. Also Tresorräume, so die Erinnerungen, die besonderen Erinnerungen sind eigentlich immer, wenn man so außergewöhnliche Locations gefunden hat. Mhm. Das war so die...
Also wenn man das erste Mal, also ich stelle mir so, man läuft das erste Mal rein und denkt mir so, boah, hier ist Magie in der Luft irgendwie.
Ja, genau so.
Geil. Hast du solche Momente mittlerweile immer noch? Oder hast du die mittlerweile vielleicht bei anderen Sachen? Weil ich mir das auch so vorstelle, dass es durchaus einiges an Überwindung kostet, auf Leute zuzugehen mit erstmal nur einer Idee oder einem Konzept oder so. Hat sich vielleicht so der Bereich, wo du jetzt diese Wow-Effekte hast, verschoben? Wie?
Nee, kann ich mir das vorstellen? Ganz im Gegenteil. Es ist so, dass es bei mir, wenn ich besondere Locations sehe, das ist eigentlich total in den Fingern kribbelt. Und ich es ist schon fast so eine unvernünftige Leidenschaft entwickle, was aus diesen Locations zu machen. Auch wenn es absehbar ist, dass es eventuell finanziell katastrophal enden kann. Also ich bin auf jeden Fall in meinem Leben bereit gewesen, unvernünftige Risiken einzugehen. Zum Beispiel sollten Zwischennutzungen nicht zu kurz sein. Wenn es irgendwie zwischen 6 und 12 Monaten ist, dann ist es total schwierig, da eine seriöse Finanzierung auf die Beine zu stellen, weil solche Zwischennutzungen eben auch mit erheblichen Anfangsinvestitionen verbunden sind, um sowas auf die Beine zu stellen. Und man braucht dann eben eine gewisse Zeit, bis es sich amortisiert. Ne? Und es ist total schwer, eine Location, die man toll findet, nicht zu realisieren, nur weil man weiß, dass es finanziell keinen Sinn ergibt. Und da bin ich zum Glück auch ein bisschen vernünftiger geworden. Aber es ist nach wie vor eine große Leidenschaft und besondere Locations ziehen sich schon so wie so ein roter Faden durch die Dinge, die ich tue. Es gab ja auch so eine Zwischennutzung am Liebfrauenberg. Das war eine ehemalige Apotheke. Und zu Pandemiezeiten konnte man keine Veranstaltungen machen. Dann habe ich da im Erdgeschoss dieses Deli-Konzept verwirklicht und mit St. Charles ein Einzelhandelskonzept für Naturkosmetik in Bioqualität und medizinische Produkte von der Apotheke. Und das kam eigentlich auch daher, dass ich diese Location spannend fand. Jetzt gerade arbeite ich auch an einem neuen Konzept. Ich werde jetzt nicht sagen, wo ist es, aber ich kann schon so viel sagen, dass es ein Teil dieser Location war mal ein Schwimmbad. Und das kennt aber niemand, denn es war ein privates Schwimmbad in der Nachkriegszeit. Und in diesem Schwimmbad habe ich jetzt das Lager für die Produkte von St. Charles und ich überlege und plane auch schon mit einem Team, das umzuwandeln in einen Ort für Kultur und Drinks und im besten Fall auch Musik. Aber da darf ich jetzt nicht zu viel verraten, sonst verplappere ich mich. Und es ist auch noch nicht in trockenen Tüchern, da müssen noch ein paar Häkchen gemacht werden und ein paar Prüfungen stattfinden, bevor das soweit ist. Aber wenn, dann erfährst du es als einer der Ersten.
Geil, ich freue mich. Kannst du mir oder den Hörern so einen kleinen Einblick verschaffen, wie sich quasi so eine Dauernutzung unterscheidet zu einer Pop-Up-Nutzung? Gerade eben hast du schon angesprochen, bei so Pop-Up-Nutzung muss man darauf achten, dass es optimalerweise darauf achten, dass es eine gewisse Laufzeit hat, damit sich die hohen Investitionskosten irgendwie amortisieren. Was wären es zum Beispiel für Kosten? Wie unterscheidet sich das von so einem Dauerbetrieb?
Beim Dauerbetrieb, der Schlüssel ist die Zeit. In einem Dauerbetrieb in Frankfurt hat man typische Mietverträge, sind 5 Jahre plus 5 Jahre. Mhm. 5 Jahre Mietvertrag, 5 Jahre Option oder 10 Jahre plus 5 Jahre Option. Und das heißt, man hat eine ganz andere Dauer, über die man die Kosten amortisieren kann. Und man ist natürlich bei so Pop-Ups und Zwischennutzungen absolut viel günstiger, was die Investitionen angeht. Also man investiert viel weniger als bei einem langfristigen Konzept. Zum Beispiel ein Restaurant.
Wegen der Miete oder warum?
Unter anderem vielleicht auch wegen der Miete, aber ich meinte jetzt eigentlich erstmal so die Anfangsinvestitionen. Mhm. Wenn man typischerweise ein Restaurant hat wahrscheinlich eine Vertragslaufzeit von 10 Jahren. Mhm. Und dann ist es viel einfacher, auch eine richtige Küche reinzubauen, ein festes Mobiliar und so weiter. Weil man eben weiß, man hat 10 Jahre Zeit, wo man die Kosten auf die man die Kosten umlegen kann. Wenn man jetzt ein Pop-up hat, dann konkurriert man mit dem Konzept auf dem Markt von anderen Anbietern. Das heißt, es darf nicht zu improvisiert sein. Ja? Also der Stuhl, den man in einem Pop-up hinstellt, der muss trotzdem einigermaßen bequem und sicher sein. Wenn der Stuhl zusammenbricht, interessiert es den Gast nicht, ob man ein Pop-up ist oder irgendwie ein 10-Jahres-Mietvertrag hat. Der Stuhl muss ein Stuhl sein.
Ja.
Also gewisse Dinge, ne, das Licht muss funktionieren, gewisse Dinge müssen funktionieren, egal ob du ein Pop-up hast oder ob du langfristig bist. Aber wenn du einen langfristigen Mietvertrag hast, kannst du das ganz einfach, ist viel einfacher, das zu finanzieren.
Mhm.
Bei einem kurzfristigen Mietvertrag besteht eben die Herausforderung darin, das Geld an der richtigen Stelle auszugeben und dann halt möglichst nicht zu viel und das Angebot und die Qualität des Angebots so hoch zu halten, obwohl man weniger investieren kann.
Mhm.
Das ist so die Herausforderung bei einem Pop-up. Ein Vorteil ist, dass man oft bei so Zwischennutzungen günstigere Mieten heraushandeln kann, weil es schwieriger ist für die Vermieter, Nutzer für solche Zwischennutzungs-Locations zu finden. Genau, das ist dann so eine Frage des Verhandlungsgeschicks.
Also ich habe mich gefragt, ob du dann quasi auch irgendwie genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, weil ich das Gefühl habe, dass ziemlich viel Leerstand hier in Frankfurt ist. Und das ist, also bevor man das komplett leerstehen lässt als Vermieter, versucht man doch eher sich irgendwie eine Zwischennutzung klar zu machen, um da überhaupt irgendwas zu machen, bis klar ist, was danach dann passiert.
Das wäre der Optimalfall, wenn alle das so sehen würden. Jetzt ist es so, dass auch viele dieser Objekte, gerade größere Immobilien, die gehören dann oft irgendwelchen Immobilienfonds und die betrachten sowas so ganz langfristig.
Mhm.
Und da spielen dann vielleicht so Einnahmen in der Größenordnung von 6 bis 12 Monaten vielleicht nicht so eine große Rolle.
Mhm.
Aber im Idealfall wäre es so, dass die Eigentümer diese Ressource, Leerstand, auch als solche sehen und sie dem Markt zur Verfügung stellen. Also das ist vielleicht etwas, wo wir zukünftig noch besser hinkommen können, dass so temporär leerstehende Locations registriert werden und die Eigentümer kontaktiert werden können. Und ich bin auch in der Stadt im Austausch, tatsächlich so bei so einem Programm behilflich zu sein. Also da stehe ich schon seit längerer Zeit mit verschiedenen Positionen und Menschen in der Stadt in Kontakt, weil ich das auch toll fände, wenn es einfacher wäre, so eine Zwischennutzung zu realisieren. Es ist aber tatsächlich nicht besonders einfach, eher komplex, und wenn man sich da nicht auskennt, dann scheitert es ganz oft schon bei der ersten Anfrage, weil selbst die Eigentümer oft nicht genau wissen, wie man eine Fläche XY nutzen kann und wie nicht.
Mhm.
Man kriegt da auch einfach oft falsche Informationen und es ist nicht so einfach, und deswegen wäre es toll, wenn wir dahin kämen, dass es einfacher wird, sich darüber zu informieren und es zuverlässige Quellen gibt, wo man weiß, okay, die Person kann man fragen oder auf der Internetseite steht, wie lange etwas verfügbar ist und wer der Ansprechpartner ist und was notwendig wäre für die Nutzung etc.
Vielleicht wird das ja irgendwann eins deiner Zukunftsprojekte.
Ja, wer weiß. Mal gucken, ja.
Gibt es sowas wie eine typische Samuel-Woche oder einen typischen Samuel-Arbeitstag? Wie kann ich mir so normale Arbeitsablauf bei dir vorstellen? Welche Aufgaben kommen da quasi so täglich rein?
Momentan ist es so, dass ich zu sehr Mädchen für alles bin, was einfach ganz stark damit zusammenhängt, dass das Event-Business jetzt so langsam, ne, wieder angefangen hat. Jetzt stehen wir zwar mitten in der vierten Welle, aber unabhängig davon gibt es schon wieder Veranstaltungen. Ne? Es haben dieses Jahr seit Juni wieder Veranstaltungen stattgefunden. Also wir hatten im Juni unser erstes Kundenevent als Eventagentur. Es war Outdoor, Indoor und eine Mischung aus Off- und Online. Und seitdem, genau, es finden also schon wieder Veranstaltungen statt. Und in dieser Phase mussten wir natürlich irgendwie schauen, dass wir alte Mitarbeiter wieder reaktivieren und neue Mitarbeiter dazubekommen. Dann hat das Dohaus jetzt Ende Oktober aufgemacht. Und das heißt, momentan bin ich auf allen Projekten, sowohl auf der Organisationsseite als auch in der Umsetzungsseite. Und deswegen ist es momentan tatsächlich, gibt es auch sehr viel zu tun. Wir arbeiten auch zum Beispiel mit einem Ticketing-Anbieter zusammen, der kleineren und mittleren Veranstaltern helfen soll, Ticketgebühren zu sparen. Die heißen Tikyo und sind Marktführer in Norwegen und Dänemark. Mhm. Und mein Team und ich unterstützen die hier bei der Markteinführung und werden also hoffentlich ganz bald vielen Veranstaltern, so wie mir, helfen, zukünftig bei Ticketinggebühren zu sparen und da höhere Margen zu erzielen. Das ist auch ein Projekt, wo ich sowohl in der Vorbereitung als auch operativ tätig mit zu tun habe. Dann haben wir Eventanfragen, die ich dann mit meinem Team zusammen bearbeite, von Kunden, die außergewöhnliche Locations suchen für ihre Weihnachtsfeier, Tagung, Konferenz, whatever. Dann muss ich neue Leute einarbeiten, interviewen, Daily Business Koordinierung mit dem Dohaus Team, das ziemlich unabhängig ist von unserem Büro. Also es sind quasi in der Operative zwei unterschiedliche Teams. Natürlich gibt es da viel Kommunikation, aber die müssen nicht ins Büro kommen, um ihre Arbeit zu machen. Das heißt, es ist viel Koordinierung, sehr viel Kommunikation. Also ich kommuniziere die meiste Zeit per Mail, Telefon, WhatsApp oder Slack. Also ich bin die ganze Zeit am Kommunizieren. Mein Arbeitsalltag sieht eigentlich so aus, dass ich meistens morgens vor der Arbeit Sport mache, um so einen klaren Kopf zu bewahren. Und dann morgens ins Büro gehe und ja, meistens irgendwie hoffentlich zwischen 6 und 7 hier rauskomme und dann noch irgendwie ein bisschen Freizeit habe und ja, so sieht mein Arbeitsalltag aus.
Stark. Viel zu tun auf jeden Fall. Ein Fragezeichen hier auf meinem Zettel ist auch auf jeden Fall das Team, was du schon angesprochen hast. Kannst du so kurz abreißen, wie das aussieht, wie sich das gestaltet, wie viele Leute das sind, wobei sie dir helfen, wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, wie viele es sind, ist gerade sehr viel Bewegung drin, deswegen ich weiß nicht auswendig. Mhm. Ich mache jetzt einfach mal Shoutout zum Team und zähle mit, weil ich es gar nicht wirklich jetzt sagen kann. Wir haben im jetzigen Team ist, glaube ich, die älteste Mitarbeiterin, auch die mit dem Alphabet am Anfang steht, Alessia, könnte, glaube ich, von allen diejenigen sein, die am längsten bei mir arbeitet, weil die auch schon vor dem Lockdown in meinem Team war. Dann Gökhan ist, glaube ich, am zweitältesten dabei und Gökhan kümmert sich um das Tikio-Projekt. Mhm. Das heißt, der macht die Akquise für Tikio und stellt quasi das Ticketing-System von Tikio Anbietern und Veranstaltern, Konzertagenturen, Locations auf dem deutschen Markt vor. Anja war meine leitende Mitarbeiterin bei St. Charles und ist jetzt hier im Büro für die Kundenbetreuung zuständig. Dann haben wir Dennis, der Betriebsleiter vom Dohaus ist und das ganze operative Team im Dohaus. Das sind jetzt zu viele Leute, um die hier kurz zu erwähnen. Und dann fangen tatsächlich zwischen jetzt und Anfang Dezember 4 neue Leute an, die uns auf diesen ganzen Projekten unterstützen werden. Und für, dann gibt es projektbezogen immer wieder auch eine Zusammenarbeit mit freien Leuten.
Mhm.
Oder mit, ja, also mit Freelancern oder mit anderen Teams. Zum Beispiel arbeite ich auch ganz eng zusammen mit der Janina oder Nana genannt vom Elva. Die unterstützt mich im Büro nicht als Festangestellte, sondern als freie Mitarbeiterin. Oder das neue Location-Projekt, was ich angedeutet habe. Da wird ein Team von anderen Leuten zusammenarbeiten und es sind fünf, die alle noch was anderes machen und dann mit mir zusammen für dieses Projekt hoffentlich, wenn es realisiert wird, diese Location renovieren, betreiben, umbauen und so weiter. Also so eine Mischung aus Festen und Freien und viel Kollaboration. Im Dorhaus zum Beispiel, das lebt ja von Kollaboration, da sind ganz viele Veranstalter, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Ja, ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen besser verständlich.
Nice. Gestaltet sich das, oder wie gestaltet sich die Arbeit nach neuen Teammitgliedern? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist, weil das, was deine Firma oder du machst, jetzt ja auch nicht irgendwie an der Uni geteacht wird, zwangsläufig. Wie hat sich das vielleicht auch entwickelt? Also hast du das Gefühl, dass es mittlerweile mehr Leute gibt, die da irgendwie die unter die Arme greifen können als früher?
Ja, natürlich. Es gibt jetzt einfach tatsächlich auch gerade sehr viel zu tun, weil alles halt irgendwie zusammenkommt. Also nach so einem Stillstand muss einfach viel gemacht werden. Man kann sich das bei einer Location ganz gut vorstellen, wenn die anderthalb Jahre nicht genutzt wurde, dann gibt es erstmal am Anfang besonders viel Arbeit. Und es lässt sich aber auch übertragen auf so eine kleine Agentur oder ein Startup, wie wir es haben. Da gibt es dann nach so einer langen Pause in so einer Mischung aus alten und neuen Mitarbeitern wahnsinnig viel zu tun, bis die Strukturen wieder gefestigt sind. Der Markt hat sich verändert. Ja. Mir fällt gerade ein, ich habe den jüngsten und neuesten Mitarbeiter Marc vergessen zu erwähnen. Der macht Social Media und unterstützt uns im Booking für Storehouse. Jetzt hab ich aber auch ganz vergessen mitzuzählen. Ich glaube, wir sind mit den neuen Mitarbeitern demnächst 11 Feste ohne das operative Storehouse-Team.
Stark. War das schon immer dein Wunsch, so Unternehmer, Entrepreneur zu werden? Oder...
Nee, ich habe tatsächlich, dachte ich erst, dass ich Jura fertig mache und habe im Studium ganz viel bei Kanzleien gearbeitet und ich fand das spannend und die Aufgaben, mit denen ich mich beschäftigt habe, fand ich spannend. Aber ich habe dann schon auch irgendwann gemerkt, dass es mir mehr Spaß macht, nicht nur im Büro zu sein und Dienstleister für andere. Also die Kreativität hat mir gefehlt und die Möglichkeit, eigene Konzepte zu erdenken und umzusetzen. Also dieses Kreative und Schaffende motiviert mich einfach sehr. Und das Bewusstsein zu haben, dass wenn ich ein Projekt nicht realisiere, dann wird es das wahrscheinlich auch nicht geben.
Mhm.
Und das ist ein sehr schönes Gefühl, weil man einfach einen sichtbaren Beitrag leistet für die Stadt, in der man lebt und für seine Kunden. Es macht einfach einen größeren Unterschied, als wenn ich jetzt ein Rad, ne, ein Zahn bin in so einem ganz großen Rad. Die Räder sind zwar viel kleiner, die ich drehe, aber es ist halt meins.
Ja. Nice. Gibt es auch Sachen, die dich manchmal irgendwie nerven oder die dir irgendwie schwerer fallen so in der Tätigkeit? Weil so als Festangestellter mir durchaus auch nochmal eine andere Situation. Wie erlebst du das?
Ja, total. Die Selbstständigkeit ist Fluch und Segen. Als ich angefangen habe, habe ich zum Beispiel gar nicht mehr so große Gedanken gemacht über langfristige Ziele. Ich wollte einfach Erfahrung sammeln und war super experimentell unterwegs. Und das war halt total Trial and Error-mäßig. Und so war das halt auch. Ich habe super viel gelernt, indem ich in Situationen gekommen bin, in denen ich nicht mehr sein wollte.
Aha,
und habe dann den Schwerpunkt auch irgendwann verschoben von öffentlichen Partys und Publikum-Events und bin also nicht zufällig auch jetzt, habe ich einen starken Fokus auf Dienstleistungen, weil das vorhersehbarer ist und einfach weniger riskant. Wenn man in den Sommermonaten von 2-3 Open Airs alle Kosten decken muss, dann bist du abhängig vom Wetter und von dem Konkurrenzangebot. Und das sind beides Faktoren, die man nicht besonders gut beeinflussen kann. Also konzentriert man sich früher oder später auf Faktoren, die man besser beeinflussen kann. Und heute mache ich eben nicht nur Publikumsveranstaltungen, sondern konzentriere mich, also einfach die Strategie ganz anders ausgerichtet und investiere sehr viel mehr Zeit in Variablen, die ich beeinflussen kann.
Mhm. Schön gesagt. Gibt's irgendwas, was du, keine Ahnung, deinem 20-jährigen Ich jetzt raten würdest? Irgendwas fettes Learning, das du mitgenommen hast? Also was würdest du jetzt mit deinem Erfahrungsschatz, deinem 20-jährigen Ich mitgeben wollen?
Es wird immer alles gut. ist auf jeden Fall eine wichtige Erkenntnis. Wenn man, je mehr man erlebt, desto weniger macht man sich verrückt, wenn Dinge schieflaufen. Mhm. Ja, und ach, das ist, glaube ich, so eine lange Liste von Sachen, die ich seitdem dazugelernt habe. Die Frage, die muss ich, glaube ich, immer vorbereiten und runterschreiben, weil es ist wirklich, das ist auch viel. Aber die wichtigste Erkenntnis ist vielleicht, es wird immer alles gut.
Ja, so don't be too hard on yourself.
Genau, und es gibt auch keine Notwendigkeit, zu große Angst zu haben vor Problemen, die einem das erste Mal begegnen. Mhm. Also es gibt für alle Probleme eine Lösung, wenn man es möchte. Wenn man sich dem Problem stellt, dann gibt es immer eine Lösung. Und die ist vielleicht nicht immer direkt erkennbar. Mhm. Aber wenn man quasi so dem Problem ins Auge schaut und sich stellt, dann findet man immer einen Weg.
Sehr schön. Ich bin tatsächlich durch hier mit den Fragen, die ich mir aufgeschrieben hatte. Fällt dir noch irgendwas ein, was du gerne loswerden möchtest, in die Welt rausschreien? Irgendwelche Grüße oder irgendwelche zukünftigen Projekte oder Termine, die du vielleicht schon ankündigen kannst, willst. Ich würde auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal Danke sagen und die letzten Worte an dich abgeben.
Vielen Dank auch, dass du an mich gedacht hast bei dem Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht, so frei und offen zu reden. Ich habe einfach freie Schnauze alles gesagt, was mir auf die Zunge gekommen ist. Mir fällt jetzt tatsächlich auch erstmal nichts mehr ein, aber ich würde mich freuen, wenn wir das wiederholen und uns einfach irgendwie vielleicht regelmäßig, ne, so wie es ins Programm passt, austauschen. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank und in dem Sinne schönen Feierabend.
Auch heute schönen Feierabend. Ciao, ciao.
Podcast Pro.